Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie zuhören. Seit Jahren wird darüber berichtet, was Roboter als Journalisten leisten können und welche Gefahren damit verbunden sind. Nun ist künstliche Intelligenz bei uns im Alltag angekommen, bei den Schülerinnen und Schülern schon seit mehreren Wochen. Sie lassen sich beispielsweise ihre Aufsätze von ChatGPT schreiben. Und immer mehr Redaktionen experimentieren ebenfalls mit künstlicher Intelligenz. Das KI-Fieber verbreitet sich nicht nur im Silicon Valley. Und doch ist der Innovationsdruck bei den kalifornischen IT-Firmen am größten. Wer bringt kluge Suchmaschinen am schnellsten auf den Markt und das mit einer möglichst geringen Fehlerquote? Das sieht man fast die ganzen Köpfe der Entwickler rauchen. Und die Firmenbosse reiben sich jetzt schon die Hände und freuen sich darauf, was da alles künftig möglich sein könnte. Nils Dams nimmt's uns mit in Silicon Valley.
Hi everyone, welcome.
Microsoft-Chef Satya Nadella ist gut drauf an diesem Februartag. Wir werden Spaß haben, sagt er. Es sei gerade eine aufregende Zeit in der Tech-Industrie.
But look, it's an exciting time. In tech.
Microsoft hat den KI-Bot ChatGPT in seine Suchmaschine eingebaut. Internetsuchen funktionieren jetzt nicht mehr nur mit Suchbegriffen. Jetzt ist es möglich, komplexe Fragen einzutippen. Das Ergebnis? Keine Linklisten mehr wie bisher, sondern Texte mit konkreten Antworten auf die Frage. Im Vergleich zu Google spielt Microsofts Suchmaschine Bing weltweit bisher nur eine kleine Rolle. Nadella ist davon überzeugt, dass sich das durch die KI ändern könnte. Ganz selbstbewusst sagt er an diesem Tag noch: Google ist der 400 Kilo schwere Gorilla. Durch unsere Innovation wird der sicher zeigen wollen, dass er tanzen kann. Ich will, dass alle wissen, wir haben ihn zum Tanzen gebracht. Tech-Journalisten halten die Entwicklung tatsächlich für einen großen Sprung. Casey Newton vom Magazin Plattformer. Ich glaube, das ist einer der größten, wenn nicht die größte Veränderung bei Websuchen in den letzten 20 Jahren. Wir können die neue Bing-Version testen und merken sehr schnell, fehlerfrei ist sie nicht. Bei einer Recherche über die Hollywood-Schauspielerin Kim Novak schreibt Bing:
Sie starb am 8. Februar 2023 im Alter von 89 Jahren an einem Herzinfarkt.
Was nicht stimmt, sie lebt. Microsoft sagt in Redmond, dass der Chatbot nie ganz fehlerfrei sein werde. Man nutze das Feedback aber, um besser zu werden. Bing greift auch auf Artikel zu, die Verlage auf ihrer Seite nur hinter kostenpflichtigen Paywalls veröffentlichen. Stefan Scheuer, Tech-Journalist beim Handelsblatt:
Wir wissen zum Beispiel auch noch nicht, wie das dann funktioniert, wenn beispielsweise Informationen aus unseren Artikeln dann in so einem zusammengestellten Text auftauchen. Also wie zum Beispiel auch Entschädigungsmodelle dann funktionieren. Da sind noch ganz, ganz viele Fragen offen.
Nur einen Tag nach der Veranstaltung bei Microsoft.
Let's see how that works with a live demo.
Google tanzt nicht, sondern stolpert. In Paris wird Bard vorgestellt, ein neues KI-Feature für die Google-Suchmaschine. Das Prinzip ist ähnlich. Antworten auf Suchanfragen sollen in Texten aufbereitet werden. Alles wirkt etwas hektisch. Erst fehlt ein Handy für die Produktpräsentation und auch Bart macht Fehler. Der große Unterschied: Während Microsoft schon anfängt, seine neue Bing-Version auszurollen, gibt es von Googles Bart noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin. Der Druck ist offensichtlich aber gerade sehr groß, KI-Anwendungen zumindest anzukündigen.
Daran merkt man, dass also die großen Tech-Firmen natürlich jetzt die neuen Märkte, neue Wachstumsfelder suchen. Und KI ist definitiv eins der ganz großen,
sagt Bernhard Gold, Tech-Investor im Silicon Valley. Nicht nur die großen Firmen investieren, auch viele Start-ups setzen auf den KI-Hype.
Es ist manchmal ein bisschen schwer zu unterscheiden. Es ist jetzt einfach ein Marketing-Buzzword, was das Startup verwendet. Oder ist es wirklich halt eine neue, innovative Idee im Bereich künstliche Intelligenz?
Normalerweise ebben Themen irgendwann wieder ab, sagt er. Bei KI glaubt er das nicht.
Das halte ich für einen sehr nachhaltigen und sehr wichtigen Trend.
Künstliche Intelligenz verändert aber nicht nur die Internetsuche, sondern zunehmend auch soziale Netzwerke.
Meta
hat in den letzten Tagen auch angekündigt, neue KI-Feature entwickeln zu wollen. Zum Beispiel für WhatsApp, den Messenger oder Instagram. Wann die genau kommen sollen, ist unklar. Meta plant also einerseits Anwendungen für die breite Masse. Außerdem hat der Konzern auch ein eigenes Sprachmodell veröffentlicht. Das soll Forschenden zur Verfügung gestellt werden, auch um KI-Richtlinien zu entwickeln.
Snapchat.
Die Plattform hat ChatGPT in seine Video-App eingebaut. Es gibt sie in der kostenpflichtigen App-Variante. My AI heißt das Feature, meine künstliche Intelligenz. Welche Auswirkungen KI-Anwendungen auf Social-Media-Plattformen haben können, zeigt auch ein aktueller Trend bei
TikTok.
I can't believe this is a filter.
Ich kann nicht glauben, dass das ein Filter ist.
Oh God, why am I like fucking gorgeous?
Warum bin ich auf einmal so wunderschön?
Das sind Nutzerinnen des KI-Filters Bold Glamour, heißt übersetzt so viel wie gewagter Glamour. Durch ihn werden Wimpern länger, Lippen voller, Falten verschwinden. Der Unterschied zu anderen Filtern, dieser funktioniert so gut, es ist praktisch nicht zu erkennen, dass es ein Filter ist.
Das KI-Wettrennen im Silicon Valley. Nils Dams hat uns seine Eindrücke geschildert. Und künstliche Intelligenz soll auch in deutschen Redaktionen für eine Zeitenwende sorgen. Springer Verlagschef Matthias Döpfner prophezeite schon, dass KI den Journalismus und das Mediengeschäft revolutionieren werde. Er kündigte nicht nur einen Stellenabbau bei Bild und Welt an, sondern sprach auch davon, dass KI den Journalismus unterstützen oder ersetzen werde. Wie künstliche Intelligenz tatsächlich schon im Redaktionsleben eingezogen ist, hat sich Christoph Sterz beim Duisburger Regionalsender Studio 47 zeigen lassen.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir schauen jetzt noch drauf, was sonst so passiert ist in Duisburg, denn heute gab es unter anderem hohen Besuch. Das und weitere Neuigkeiten haben wir jetzt für Sie zusammengefasst. Alles kurz und kompakt. Hier sind die Nachrichten.
Wenn beim Duisburger Regionalsender Studio 47 der Nachrichtenblock startet, übernimmt Kollege Computer. Denn die Kurznachrichten im täglichen Magazin Studio 47 Live entstehen seit ein paar Monaten mit Hilfe von Botcast, einer künstlichen Intelligenz, die Kurznachrichten im Fernsehen auch selbst spricht.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute Duisburg besucht. Zuerst hat er sich im Zentrum für Brennstoffzellentechnik über den aktuellen Stand der Wasserstoffforschung informieren lassen. Danach ging es für den Bundeskanzler zur Feuerwache nach Homberg.
Für jeden Satz, den die Computerstimme spricht, gibt es ein neues Standbild oder einen neuen Videoschnipsel. So wie die Zuschauerinnen und Zuschauer das aus den Kurznachrichten vieler anderer Nachrichtenmagazine kennen. Der entscheidende Unterschied ist die Technik dahinter. Die selbstentwickelte Software Botcast braucht nur ein bisschen Text, zum Beispiel eine Pressemitteilung oder Notizen von einer Pressekonferenz und ein paar Bilder, zum Beispiel frisch selbst gefilmtes oder passendes Material aus dem Archiv. Und dann textet und schneidet der Botcast los und spuckt ein fertiges Nachrichtenvideo aus. Für die Redaktion eine große Erleichterung, sagt Studio 47 Geschäftsführer Sascha De Vigne.
Früher war es tatsächlich so, dass man für so eine Nachricht im Film mit unter anderthalb Stunden gebraucht hat. Weil man musste texten, man musste in die Schnittkabine, man musste in die Tonkabine, man musste es einsprechen. Man hat vielleicht da einen Fehler gemacht, man musste nochmal korrigieren. Und wir konnten diesen Aufwand zeitlich reduzieren von anderthalb Stunden auf 10 Minuten. Das verschafft einer Redaktion natürlich an anderer Stelle auch extreme Freiräume.
Komplett verselbstständigt hat sich der Nachrichtenblock von Studio 47 aber nicht. Die Themen gibt nach wie vor die Redaktion vor. Und es guckt auch immer noch eine Journalistin oder ein Journalist auf die von der KI gelieferten Videos drüber und korrigiert mögliche Fehler. Die Medienethikerin Jessica Hesen von der Uni Tübingen sieht das neue Angebot trotzdem kritisch, gerade weil es den Redaktionen die Arbeit leichter macht.
Also wenn einem als Journalistin andauernd so ein toller Inhalt, so fertig produziert, schon geboten wird durch so eine KI, dann lässt auch irgendwann mal ein bisschen so die Spannkraft nach, also da so kritisch drüber nachzudenken, und dann nehme ich halt das, was kommt. Selbst wenn immer ein Mensch drauf guckt, alleine dadurch, dass es so bequem ist und so einfach, wird es dann auch leicht angenommen. Das muss man immer im Blick behalten.
Studio 47-Chef Sascha De Vigne verweist auf die guten Erfahrungen der letzten Monate und darauf, dass nun mehr Zeit bleibe für hochwertigen Journalismus, für aufwendigere Recherchen, längere Beiträge oder um Interviews besser vorzubereiten. Der Podcast hat laut De Vigne für so viel Entlastung gesorgt, dass die tägliche Sendung um jeweils 10 Minuten verlängert werden konnte. An KI-gestützten Nachrichten führt für ihn kein Weg vorbei. Erstens, weil die technische Entwicklung das nun mal hergebe. Und zweitens, weil es ein viel größeres Problem sei,
dass wir unter den sich wirklich extrem wandelnden, gerade wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen zumal private Medien, wie wir das sind, arbeiten, dass Nachrichtenjournalismus einer ganz anderen Gefahr ausgesetzt ist, nämlich dass er in dem Moment verschwindet oder sich marginalisiert, wo solche Tools nicht genutzt werden können, um vielleicht zu kompensieren, was an anderer Stelle fehlt.
Dass künstliche Intelligenz die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten erleichtern kann, sieht auch die Medienethikerin Jessica Hesen so. Etwa bei der Recherche oder beim Durchsuchen riesiger Datenberge. Der Einsatz von KI im Journalismus müsse aber transparent erfolgen. Deswegen spricht sich Hesen für eine Kennzeichnungspflicht von KI-unterstützten Beiträgen aus.
Bei jedem einzelnen Beitrag sollte das auch klar sein. Also, dass es ein durch KI generierter Inhalt ist. Das kann man ja durch eine kurze Einblendung machen zum Beispiel oder ein Symbolzeichen, das vorher erläutert wurde und allen klar ist. Oder es muss auf alle Fälle einfach verständlich sein, dass es ein KI-generierter Inhalt ist, um letztendlich damit auch nicht Vertrauen zu verspielen in den Journalismus.
Der Duisburger Regionalsender Studio 47 nutzt solche Symbole oder Einblendungen bisher nicht, hat aber die eigenen Zuschauerinnen und Zuschauer in den ersten Sendewochen immer wieder über die neuen KI-Nachrichten informiert. Und so wird das wohl auch demnächst an anderer Stelle passieren. Nachdem der Podcast die Testphase bei Studio 47 und einigen weiteren Sendern bestanden hat, soll die Software im April deutschlandweit auf den Markt kommen. Dann dürfte sich endgültig herausstellen, ob künstliche Intelligenz und journalistische Nachrichten zusammenpassen.
Wie künstliche Intelligenz den Redaktionsalltag verändern kann. Christoph Sterz hat uns einen Einblick gegeben. Wenn Sie da gern nochmal nachlesen möchten rund um KI und Journalismus, gehen Sie einfach bei uns auf die Internetseite deutschlandfunk.de/medias res. Und wenn Sie das Thema KI und Ihr Einzug in unseren Alltag noch mehr interessiert, hören Sie heute Abend bei uns in der neuen Sendung Systemfragen um 20.10 Uhr. ChatGPT und Co. heißt es da. Warum kommt die Ethik bei neuen Technologien so oft an zweiter Stelle? Die Debatte um Transmenschen reißt in Deutschland genauso wenig ab wie in Spanien. Dort können Transpersonen seit 2 Wochen Geschlecht und Vornamen beim Standesamt ändern lassen, sofern sie 16 Jahre alt sind. Minderjährige zwischen 14 und 16 Jahren benötigen dafür eine gerichtliche Entscheidung. Und Medien fragen sich, wie sie über Transmenschen schreiben sollen. Deshalb wurden vielen Redaktionen schon Empfehlungen zur Berichterstattung gegeben. Dass diese Leitlinien nun so schnell an ihre Grenzen stoßen, hätten die Journalisten nicht gedacht. Denn nun beschäftigt sie der Freitod eines 12-jährigen Kindes, das sich zuvor im Freundeskreis als Transperson offenbart haben soll. Sollen sie nun über einen Jungen oder ein Mädchen berichten, das sich das Leben genommen hat? Hans-Günther Kellner berichtet aus Spanien.
Ein Mädchen stirbt und ihre Zwillingsschwester ist nach einem Sturz aus dem 3. Stock schwer verletzt. Die katalanische Polizei hat 2 Stühle auf dem Balkon gefunden. Dies war letzte Woche die Schlagzeile zur ersten Nachricht über den Sturz von 2 12-Jährigen vom Balkon in der Stadt Salent in der Nähe von Barcelona. Täglich gab es neue Einzelheiten, berichtet Soledad Alcaide, die als Ombudsfrau bei El País für Fragen der journalistischen Ethik zuständig ist. Es kommt hier viel zusammen. Ein Selbstmord. Es sind Minderjährige, das macht den Fall sehr sensibel. Es ist eine Familie von argentinischen Einwanderern. Es geht also auch um Fremdenfeindlichkeit. Dazu ist dies alles in Katalonien geschehen, wo in katalanischer Sprache unterrichtet wird, eine Sprache, die viele Einwanderer nicht beherrschen. Scheinbar wurden sie auch deshalb ausgegrenzt. Der Fall gehört aber aus einem anderen Grund zu den meist diskutierten in der Redaktion, sagt die Journalistin. Denn Jugendliche hatten Reportern berichtet, eines der Geschwister habe auf dem Schulhof erklärt, es sei nicht mehr Alana, sondern ein Junge mit dem Namen Ivan. Das Kind sei daraufhin ständig verhöhnt worden. Eine der beiden Zwillingsschwestern fühlte sich aufgrund seiner Transidentität unverstanden, titelte daraufhin El País im Internet. Die Quellen reichten nicht aus, um von einer Transperson zu sprechen, fand dann aber ein großer Teil der Redaktion. Der Text wurde wieder geändert. Die Ombudsfrau erklärt. Naja, wir hatten nur indirekte Quellen, das stimmt, die also namentlich nicht erwähnt werden. Eine war immerhin eine polizeiliche Quelle, die uns sagt, in welche Richtung ermittelt werde. Wir haben den Abschiedsbrief nicht gesehen, uns wurde davon berichtet. Und wir hatten Mitschülerinnen und Mitschüler, also Minderjährige, die wir auch nicht namentlich nennen können. Mit den Eltern konnten wir nicht sprechen und mit den Opfern natürlich auch nicht. Das fand die Redaktion nicht hinreichend, um vom Freitod einer Transperson zu sprechen. So berichtete die Zeitung die letzten Tage weiter vom Wunsch des Kindes, als Ivan angeredet zu werden, aber von Zwillingsschwestern. Zudem wird auf das journalistische Handbuch von El País hingewiesen. Eine Transperson sei so anzureden, wie sie es für sich selbst bestimme, heißt es dort. Das Handbuch müsse nach dieser Erfahrung überarbeitet werden, findet Ombudsfrau Soledad Alcaide. Ich empfehle, unsere Diskussionen in der Redaktion schriftlich zu präzisieren. Wir müssen die Menschen so behandeln, wie sie möchten. Immer dann, wenn wir dies aus einer direkten Quelle erfahren haben. Sonst sollten wir vorsichtig sein und uns nichts vorstellen, was wir nicht wirklich wissen. Aktivistinnen und Aktivisten reicht das nicht. Zaida García ist Sprecherin des Transverbands Euphoria. Sie findet, der Wille des Kindes werde missachtet. Die meisten minderjährigen Transpersonen wenden sich nicht zuerst an ihre Familie, wenn sie über ihre geschlechtliche Identität sprechen, sondern an ihren Freundeskreis. Das ist ihr geschützter Raum. Warum wird nur Erwachsenenquellen geglaubt? Wenn Ivan fand, dass Erwachsene seine Entscheidung nicht respektieren würden, hat er eben Freunden mitgeteilt, dass er nun Ivan heißt. Warum sollten sie sich das ausdenken? Wenn sie die Minderjährigen für keine glaubwürdige Quelle halten, sollten die Medien wenigstens geschlechtsneutraler formulieren, meint die Aktivistin. Nun gibt es im Spanischen aber keine geschlechtsneutralen Begriffe wie Geschwister oder Zwillinge, sondern nur eine weibliche oder eine männliche Form davon. Zaida García lässt das nicht gelten. Unsere Sprache ist vollkommen binär. Es gibt nur männlich und weiblich, das stimmt. Aber wenn wir als Aktivistinnen in der Lage sind, geschlechtsneutral zu formulieren, dann kann das auch jemand, der beruflich mit Sprache umgeht. So wie man von Lernenden statt von Schülerinnen und Schülern sprechen kann, gibt es tausend weitere Möglichkeiten. Mit der Bestattung des Kindes hat der Fall nun aber doch noch eine neue Wendung bekommen. Die Eltern haben einen Text zu seinem Gedenken verfasst, auch El País bekam ihn, berichtet Soledad Alcaide nun. Wir haben jetzt neue Informationen. Wir durften das Gedenkschreiben der Familie lesen. Darin wird zwar auch der Name des Mädchens erwähnt, aber an erster Stelle der Name, den das Kind für sich selbst gewählt hatte. Darum sprechen wir ab sofort von Ivan.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie groß die Euphorie bei vielen tunesischen Journalisten und Journalistinnen war, als die Jasmin-Revolution vor rund 12 Jahren auch bei ihnen viel mehr Freiheiten versprach. Aber diese Euphorie hielt nicht lange an. Stattdessen Ernüchterung in den darauffolgenden Jahren. Und das Land kämpft weiter mit wirtschaftlichen Problemen. Inflation, Preissteigerungen und nicht genügend zurückkehrende Touristen sorgen für Unruhe in Tunesien. Gleichzeitig hört und liest Präsident Kais Saied nicht gern Kritik. Warum die Lage aber gerade jetzt für Journalisten besonders prekär ist, das habe ich den Tunesien-Korrespondenten Sebastian Felser gefragt.
Also angefangen hat das Ganze vor rund einem Monat. Und zwar mit einer Verhaftungswelle, die sich in erster Linie mal gegen Oppositionelle gerichtet hat. Auch Aktivisten, 2 Richter waren dabei, aber eben auch ein prominenter Journalist. Da geht es um den Chef eines Radiosenders, der heißt Mosaic FM und der Mann heißt Nureddin Buttar. Bisher ist er als einziger in Haft, denn Mosaic FM hat eine, das muss man vielleicht wissen, relativ populäre politische Mittagssendung und da laufen schon häufig regierungskritische Kommentare. Er sitzt also jetzt in Haft, aber es haben auch andere Probleme mit der Justiz. Also zum Beispiel, es gibt ein Verfahren gegen den Chef des Journalistenverbandes in Tunesien.
Und was wird den Leuten jetzt konkret vorgeworfen?
Bleiben wir erstmal noch bei dem Mosaik-FM-Chef, der ja in Haft sitzt. Anfangs ging es da vor allen Dingen um Finanzdelikte. Also es gab eine Befragung zur Finanzierung und Ausrichtung des Senders. Und nun hieß es plötzlich, auch ein Terrorvorwurf stehe im Raum. Jetzt haben wir heute Vormittag noch Kontakt zu seiner Anwältin gehabt und die sagt, die Staatsanwaltschaft vermische jetzt all das und werfe ihm vor, Mosaik FM mit ausländischen Geldern zu betreiben und dafür den Sender nach den Wünschen der Opposition zu führen. Belege dafür gäbe es aber keine, also zum Beispiel Überweisungen oder verdächtige Zahlungen, so sagt es die Anwältin. Und da sind wir auch schon bei einem Problem, wenn wir darüber sprechen. Es ist nämlich so, dass es seitens staatlicher Stellen keine Kommunikation darüber gibt. Informationen bekommen wir eigentlich ausschließlich von den Anwälten und da sind auch häufig mehrere im Spiel. Also zum Beispiel vom Arbeitgeber, vom Sender oder auch vom Verband. Oder vielleicht gibt es auch noch einen privaten Anwalt. Also sehr viele Köche, die da mitmischen und ein Staat, der schweigt. Und wenn wir das zweite Beispiel jetzt noch anschauen, der Chef des Journalistenverbandes, der war zum Beispiel auf einer Demo. Der war dort aber nicht als Teilnehmer, sondern beruflich für die Berichterstattung. Und dann haben ihn Beamte angegriffen. Und auch er hat jetzt in der Folge ein Verfahren am Hals mit unklarem Ausgang. Die Vorwürfe, auch bei den Oppositionellen ist das so, die sind häufig eben wenig stichhaltig von dem, was man so hört. Da sind dann in den Polizeiakten Einträge, wie zum Beispiel, jemand hat sich zum Kaffeetrinken getroffen mit jemandem, der unter Verdacht steht. Es habe Kontakt gegeben zu Diplomaten. Irgendjemand soll 150 Visitenkarten gehabt haben. Und das sind dann, so wird es kolportiert, die Verdachtsmomente, die zur Festnahme oder zum Verfahren führen. Und gerade wenn es um Festnahmen wegen Terrorismus geht, das ist doch nochmal ein feiner Unterschied, denn da geht es um Umsturzpläne. Kais Saied zum Beispiel, der Präsident, spricht von Verrätern, die verantwortlich für Inflation und Lebensmittelknappheit seien. Und wenn so ein Vorwurf im Raum steht, wenn das der Grund auch für eine Haft zum Beispiel ist, dann führt das natürlich sofort zu weniger Rechten für die Inhaftierten.
Und was macht das jetzt mit der Stimmung unter den Medienschaffenden in Tunesien?
Das kann man wohl schon als Panik bezeichnen. Nämlich Panik, wer die Nächste oder wer der Nächste sein könnte, wo die Behörden anklopfen. Kommunikation unter den Journalistinnen und Journalisten, die findet eigentlich nur noch über geschlossene Systeme statt. Also zum Beispiel Chats oder Anrufe mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und Berichterstattung, die öffentlich ist, die ist schon noch möglich. Die ist auch noch frei möglich in der Theorie. Allerdings, man merkt jetzt schon, es setzt eine Selbstzensur ein. Da gibt es natürlich auch Kritik, zum Beispiel von Human Rights Watch, auch am Präsidenten selbst, an Kais Saied und an dem Vorgehen der Behörden. Aber diese Kritik, die ist natürlich bisher ohne Wirkung geblieben. Ganz anders als die Einschüchterungsversuche des Systems. Die gehen nämlich noch weiter. Also bei jeder Demonstration gibt es einen Scan nach prominenten Gesichtern auf den Demonstrationen mit Kameras. Die stehen entlang der gesamten Hauptstraße in Tunis, aber auch zum Beispiel mit Drohnen. Und man muss leider sagen, das ist auch keine neue Entwicklung. Diese Taktik fahren die staatlichen Stellen in Tunesien schon länger.
So die Einschätzung von Sebastian Felser, unser Tunesien-Korrespondent, zur eingeschränkten Pressefreiheit in Tunesien. Und damit zurück nach Deutschland. Hier im Programm wartet schon der Büchermarkt auf Sie. Darin unter anderem ein Buch von Manfred Krug. Ich bin zu zart für diese Welt, heißt der Titel. Eine Rezension können Sie gleich dazu hören. Für das Team von Medias Res sagt Tschüss, Bettina Köster. Und ich wünsche Ihnen noch einen ganz angenehmen Nachmittag.